Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, bei mir ist alles gut, wie ist es bei dir?
Ja, alles tutti, gerade ein bisschen regnerisch, aber du, wie heißt das so schön, da freuen sich die Pflanzen. Dann sollen die sich halt ja auch mal freuen.
Wie viele E-Mails hast du heute schon verschickt?
Oh Gott, ey, ich hab ehrlich gesagt, ich müsste jetzt mal in meinen Ausgang gucken, in meine Ausgänge der verschiedenen, also ich sag mal bestimmt, ja. Und ich meine, es ist jetzt, wir können ja ganz transparent sein, 11.37 Uhr, bestimmt schon 30, 40 Mails, also locker.
Ja.
Ne? Und wenn es nur manche als Notiz an mich selber sind.
Ja, genau, das mache ich tatsächlich auch und viele andere natürlich auch. Und das ist heute Thema bei uns in der Sendung.
Genau, nach über 40 Jahren ist sie nämlich ungeschlagen, die E-Mail weiterhin das elektronische Kommunikationsmittel Nummer 1. Kleine Anekdote, es war glaube ich im Jahr 2007. Da haben wir für die Kollegen von der Telekom auf der CeBIT, die gab es damals noch, einen Stand moderiert, wo die in so einem tollen Auditorium richtig tolle Keynote-Speaker eingeladen haben. Unter anderem Don Tapscott, der Erfinder des Begriffs Prosumenten, der damals schon sagte, do you still use email? Und alle so, yeah. Und er so, you're so 2006. Und da muss ich leider sagen, lieber Don, haha, ein E-Mail ist eben doch der Shit, auch im Jahr 2025 immer noch.
Ja, sie ist geblieben. Allein in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 86% der Bevölkerung das Internet genutzt, um E-Mails zu versenden oder zu empfangen. Und weltweit werden 2025 Prognosen zufolge über 376 Milliarden E-Mails verschickt pro Tag. Wohlgemerkt.
Ich wollte gerade sagen, insgesamt, die schaffe ich ja fast alleine, aber ja, pro Tag, da bin ich dann raus. Aber damit wird auch klar, mit der wachsenden Nutzung steigen natürlich die Risiken und natürlich wird sozusagen der Weg E-Mail, wenn er viel genutzt wird, auch immer interessanter für die bösen Buben da draußen. Laut einer Umfrage setzen zwar über die Hälfte der Nutzerinnen auf Antivirusprogramme und rund 45% auf starke Passwörter, was immer das heißen mag, ne? Doch das alles reicht oft nicht aus.
Ja, und um genau hier anzusetzen, haben der ECO, das BSI und der Bitkom das E-Mail-Sicherheitsjahr 2025 ausgerufen. Herzstück der Initiative ist die Hall of Fame der E-Mail-Sicherheit, in die knapp 120 Unternehmen schon aufgenommen wurden, die sich nachweislich zu modernen Sicherheitsstandards bekennen. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Aber bevor wir durchstarten, hier erstmal das Neueste aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, im August jährt sich der AI Act tatsächlich zum ersten Mal. Vor einem Jahr hat die EU diesen historischen Schritt gewagt und mit dem AI Act trat im August 2024 das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz in Kraft. Das Ziel, Innovation fördern und zugleich die Risiken für Gesellschaft, Demokratie und Grundrechte minimieren. Doch bislang herrscht vor allem Rechtsunsicherheit, die deutsche Unternehmen ausbremst. Laut unserer Branchenpuls-Umfrage sehen 41% der IT-EntscheiderInnen die unklare Rechtslage als größtes Hindernis beim Einsatz von KI, noch vor Sicherheitsbedenken und fehlendem Know-how. Es fehlen tatsächlich konkrete Leitlinien. Der AI Act ist ja von der Bundesregierung auch noch nicht umgesetzt worden. Klare Zuständigkeiten fehlen daher und die Verzahnung mit bestehendem Recht. Das schwächt die Innovationskraft deutscher Unternehmen und gefährdet unsere Position im globalen Wettbewerb. Und deswegen sagen wir, der AI Act ist zwar eine Chance für KI made in Europe, aber nur, wenn Regierung und Behörden jetzt schnell Klarheit und Verbindlichkeit schaffen. Was wir jetzt brauchen, sind praxisnahe Leitlinien statt Rechtsunsicherheit, damit Europa zum Gestalter und nicht zum Getriebenen im KI-Zeitalter wird.
Mit der wachsenden Nachfrage nach KI steigt die Bedeutung von Rechenzentren. Das ist uns allen klar. Bereits 2023 erzielten Rechenzentren eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von rund 250 Milliarden Euro für die deutsche Volkswirtschaft. Allerdings ist Deutschlands Anteil an den weltweiten IT-Kapazitäten die letzten 10 Jahre deutlich gesunken. Die Bundesregierung hat darum eine Rechenzentrumsstrategie angekündigt. Wenn diese Strategie erfolgreich sein soll, brauchen wir attraktivere Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Rechenzentren, wie zum Beispiel wettbewerbsfähige Strompreise. Das ist das größte Problem. Und das zweitgrößte, wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren beim Bau und bei der Modernisierung von Rechenzentren. Dafür ist ein Dialog mit der Branche sowie mit Ländern und Kommunen unumgänglich, um Deutschland zu einem zukunftsfähigen Datacenter-Standort zu machen, hat der ECO einen 5-Punkte-Plan veröffentlicht. Den Link dazu packen wir wie immer in die Shownotes und werden ihn auch den entsprechenden Entscheiderinnen und Entscheidern zukommen lassen. So.
Ja, und zum Schluss noch ein ungeliebtes Thema, das leider immer wieder aufpoppt, was wir hier auch schon im Podcast mehrfach besprochen haben, nämlich das Thema IP-Adressenspeicherung. Stichwort Vorratsdatenspeicherung poppt da vielleicht bei dem einen oder anderen auch auf. Das Thema ist leider tatsächlich immer noch nicht so richtig tot. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht tatsächlich eine 3-monatige Speicherung von IP-Adressen vor. Dabei hat ja der Europäische Gerichtshof in mehreren Urteilen eigentlich bereits klare Grenzen für eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung gesetzt und gezeigt, dass sie in der geplanten Form nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Dennoch haben Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig vor kurzem erneut die Umsetzung dieser Speicherfrist angekündigt. Im Zuge dessen appellieren wir an die Regierung, von diesem Verstoß gegen europäisches Recht und dem damit einhergehenden Einschnitt in die Grundrechte der Bevölkerung abzusehen. Stattdessen fordern wir legale und verhältnismäßige Lösungen. Wir brauchen keine Milliarden an Datenbergen ohne Mehrwert und kostenintensiver Überwachungsinfrastruktur. Viel sinnvoller sind gezielte Verfahren, wie zum Beispiel das Quick-Freeze-Modell.
Und damit sind wir beim Kernthema dieser Podcast-Folge vom Ohr am Netz. Wie wird E-Mail-Kommunikation sicherer und was bedeutet das für Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher?
Ja, über diese und andere zentrale Fragen habe ich mit BSI-Präsidentin Claudia Plattner gesprochen und sie hat mir erklärt, warum das E-Mail-Sicherheitsjahr ein entscheidender Schritt ist, um den Mailverkehr in Deutschland insgesamt sicherer zu machen und wie Unternehmen die technischen Richtlinien des BSI umsetzen.
Im Gespräch.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat im Rahmen einer gemeinsamen Initiative, an der auch der ECO beteiligt ist, das E-Mail-Sicherheitsjahr 2025 ausgerufen. Heute spreche ich mit BSI-Präsidentin Claudia Plattner über den Hintergrund und die Ziele dieser Initiative, die die digitale Kommunikation in Deutschland deutlich sicherer machen soll. Denn aktuelle Analysen des BSI zeigen, es ist höchste Zeit, die Sicherheitsstandards für E-Mails flächendeckend umzusetzen. Herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz, Claudia Plattner.
Hallo zusammen und vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und liebe Grüße an alle Mitakteure vom ECO, von der Bitkom für die Kooperation in genau dieser Aktion. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, Claudia. Die E-Mail bleibt ja trotz aller Alternativen das Rückgrat digitaler Kommunikation. Hat denn die E-Mail ein Sicherheitsproblem oder anders gefragt, warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich eben intensiv damit zu befassen, die E-Mail noch sicherer zu machen?
Ja, also E-Mail kennen wir natürlich alle schon seit 100.000 Jahren, fühlt sich jedenfalls so an, dabei sind es noch nicht mal 30, aber nichtsdestotrotz, es ist nie zu spät, sich jetzt endlich drum zu kümmern, denn E-Mails sind nach wie vor das verbreitetste Kommunikationsmittel überhaupt. Das heißt, wir haben nach wie vor gerade im Geschäftskontext, gerade in allem, was auch so ein bisschen mehr Substanz hat, was vielleicht Dokumente mitschickt, haben wir nach wie vor E-Mail als das Kommunikationsmedium schlechthin. Und das müssen wir uns auch klar machen, das wächst sogar noch. Das wird nicht weniger, das wird mehr. So, und das heißt, hier kommen Streaming, Banking, Gaming, Shopping, Konten, das kommt da quasi alles zusammen. Also unser digitales Zuhause, wenn man so will. Und es ist aus diesem Grund für uns jetzt wirklich allerhöchste Zeit, uns endlich drum zu kümmern. So rum würde ich das formulieren. Und das ist auch nicht von vorgestern, sondern wirklich ganz brandaktuell. Und die Idee dieser Kampagne ist wirklich, dass alle Unternehmen, die sich uns jetzt anschließen, wirklich genau jetzt kriegen von uns halt auch jetzt die Unterstützung. Mhm. Durch BSI, durch ECO, durch Bitkom. Und wenn wir hier jetzt sozusagen gemeinsam an einem Strang ziehen, technische Richtlinien umsetzen, ist es eine Riesenchance, wirklich allesamt gemeinsam das auch mit einem Schwung zu machen, kostenlose Beratungsangebote anzunehmen und nicht zu vergessen, eben halt auch Teil unserer Hall of Fame zu werden, sich sozusagen also den Ruhm dafür, dass man da mitgemacht hat, auch abzuholen und zu zeigen, dass man für das Thema Sicherheit halt auch steht. So, und das honorieren wir entsprechend auch mit unserer Kampagne in eben halt dieser Hall of Fame für alle, die sich jetzt anschließen. Und ganz ehrlich, es ist das Jahr 2025, es gibt keinen Grund mehr, wirklich diese ganzen Standards, SPF, DANE, DKIM, DMARC und wie sie alle heißen, nicht umzusetzen. Das geht. Wenn wir das zusammen machen, kriegen wir das hin.
Jetzt hast du ja nochmal richtigerweise ein bisschen konkretisiert. Die Kampagne dreht sich natürlich vor allem um E-Mails im Business-Kontext, ne? Das heißt, sie richtet sich ja auch vor allem an die Versender von E-Mails. Jetzt hast du auch schon diese Verfahren erwähnt, SPF, DKIM, DMARC, die ja eigentlich so die absoluten Basics sind und dennoch eben längst noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. Warum ist das denn so? Und was muss aus deiner Sicht passieren, zusätzlich passieren, um einen echten Durchbruch bei der E-Mail-Sicherheit zu erreichen?
Zwei Vorbemerkungen da vorne weg oder eine, weiß noch nicht genau. Entscheidender Punkt für uns ist, wir machen das ja nicht, um technische Standards zu erfüllen. Ja, ich meine, das ist ja witzlos. Das machen wir ja nicht nur einfach, weil es so schön ist, sondern was versuchen wir wirklich zu erreichen? Wir versuchen, Phishing-E-Mails zu reduzieren. Das ist am Ende des Tages der Grund, warum wir das alles tun. Wir wollen, dass die Menschen weniger Phishing ausgesetzt sind. Und das bedeutet natürlich in einem Business-Kontext weniger Angriffsfläche für irgendjemand, dringt in irgendwelche Firmen, Server und ähnliches ein, also wirklich Angriffsfläche minimieren. Und für Privatleute bedeutet das auch eben halt nicht, auf eine gefälschte Banking-Seite reinzufallen. Nur mal als Beispiel, sondern eben halt, um hier insgesamt dieses Volumen zu senken. Und was muss passieren? Passieren muss, dass möglichst viele teilnehmen. Dadurch entsteht der Schutz. Durch eine kritische Konzentration wird das wirksam. Und unser Eindruck ist, dass Unternehmen hier durchaus schon recht weit sind, dass aber hier und da der letzte Schritt fehlt. Also bei SPF sehen wir das beispielsweise. Vieles ist eingerichtet, aber noch nicht ganz funktionstüchtig, sagen wir mal so. Manchmal ist es echt nur so ein Leerzeichen im Code, wo man irgendwie feststellt, es geht noch nicht so richtig und keiner hat sich so richtig drum gekümmert. DMARC, selbe Sache. Implementiert, aber nicht scharf geschaltet. Sehen wir an vielen Stellen. Die haben dann Angst, dass das irgendwie schwierig werden könnte. Und ganz ehrlich, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die das schon im Einsatz haben, merken wir einfach, das funktioniert gut, das geht. Man muss sich drum kümmern, ja, aber das geht. Und um hier diesen Durchbruch zu erzielen, brauchen wir den Impuls. Und wenn wir das wirklich mit BSI, Echo, Bitkom und den Mitgliedsunternehmen dann gemeinsam machen, dann geht es halt, um diesen Schalter umzulegen. Und das ist das unser Ziel. Wir wollen, dass einfach, naja, ich sag mal so, kein Unternehmen den Zug verpasst und quasi hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen Anreiz.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr starken Anreiz, denn du sagst ja selber, es geht vor allem darum, eben Missbrauch auch zu verhindern. Die DMARC Reports zeigen ja vielen Unternehmen oft erst, wie stark ihre Domains tatsächlich missbraucht werden. Warum fehlt denn aus deiner Sicht in vielen Organisationen trotzdem noch immer so, ja, so ein bisschen das Bewusstsein oder dann die letzte Konsequenz, um daraus eben auch konkrete Maßnahmen abzuleiten?
Naja, zunächst mal ist es ja so, dass wenn man selber sozusagen als E-Mail-Versender sich dafür stark macht, ist man unter Umständen nicht derjenige, der sofort davon profitiert, wenn man das scharf schaltet. Okay. Was es aber bedeutet, ist, dass jemand anders, der E-Mails quasi mit meiner Domain bekommt, ich nehme jetzt mal example.com, ich darf jetzt keine Firma nennen, deswegen example.com ist immer das Beispiel, dann können die sich darauf verlassen, dass es von mir ist. Das heißt, eigentlich schütze ich auf diese Art und Weise die Empfänger meiner E-Mail. Das wiederum hat unter Umständen aber jetzt für mich erstmal nicht direkt einen Wert als Unternehmen. Das heißt, ich habe natürlich erstmal einen Kostenfaktor. Der Wert kommt dadurch rein, dass der andere das mit meiner Domain oder mit seiner Domain für meine Leser, für diejenigen, die bei mir unterwegs sind, halt genauso macht. Das heißt, das Ganze lebt davon, dass alle mitmachen. So, und wir haben dieses Jahr wirklich diesen Schwerpunkt auf E-Mail-Sicherheit gesetzt und unsere gemeinsame Sicht, also auch als institutionelle Sicherheitsexperten, ist quasi an der Stelle wirklich, das ist dringlich und wir müssen das einfach gemeinsam angehen. Und wir sind uns aber auch bewusst, dass es eben halt auch nicht die einzige Herausforderung ist in Sachen Cybersicherheit. Da konkurrieren viele Probleme miteinander. Und deswegen wollen wir halt auch diesen Anreiz des Kollektiven dort schaffen. Ja, wir haben uns ganz stark bemüht, auch wirklich bis an die Chefetagen ran, da entsprechend Werbung für zu machen und zu sagen, hey, wenn wir jetzt einmal diesen Ruck da durchgehen lassen, dann geht es uns allen danach besser. Und wir wollen messen, wie sehr Phishing auch wirklich weniger wird. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Und wir sehen hier quasi uns auch ein bisschen als Unterstützer dafür, dass Unternehmen erkennen, wo ihre Risiken stecken, aber auch als diejenigen, die Lösungswege aufzeigen, wie man das besser machen kann und das vielleicht auch mal ohne Regulierung, ohne immer gleich das Gesetzesschwert, sondern tatsächlich mal sagen, hey, lasst uns doch mal alle zusammen das Richtige tun und lasst uns mal gucken, wie weit wir da insgesamt kommen, wenn wir uns wirklich mal zusammentun und gemeinsam was auf die Beine stellen. Das ist auch ein bisschen ein Experiment, das gebe ich auch ganz offen zu. Mein Gefühl ist, die Firmen ziehen sehr gut mit. Im Moment haben wir viele positive Rückmeldungen und ich freue mich auf eine prall gefüllte Hall of Fame, in der hoffentlich ganz viele sagen können, wir waren dabei, wir haben mitgeholfen, Deutschland ein Stück sicherer zu machen.
Es gibt so ein besonderes Sorgenkind, das scheint ja DNSSEC zu sein. Da sagen viele Unternehmen, dass sie irgendwie Angst vor Fehlkonfigurationen oder Ausfällen haben. Was entgegnen Sie da?
Also ich habe das Argument schon oft gehört, aber es ist eins, das ich echt nicht gelten lasse. Also einfach deshalb, weil Erfahrungsberichte wirklich aus Unternehmen jeder Art und Größe, die den Schritt auch gegangen sind, hier aber auch einfach zeigen, das geht durchaus. Wenn es richtig und gut strukturiert und gewissenhaft umgesetzt ist, ist es am Ende des Tages kein Problem. Es ist aber natürlich, müssen wir uns auch im Klaren drüber sein. Jeder, der mal so in der Technikecke was gemacht hat, ob jetzt im Admin-Bereich oder im Software-Bereich, ja, man muss da Energie und Aufmerksamkeit und Sorgfalt auch reinstecken. Wenn man das nicht ordentlich macht, kann da auch was schiefgehen. Aber, und das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, man gewinnt auch jede Menge dafür. Also zunächst mal gewinnt man damit ja nicht nur E-Mail-Sicherheit. DNSSEC ist ja viel breiter. Das heißt, ich krieg's wirklich meine Namensauflösung an dieser Stelle deutlich sicherer hin. Das heißt, ich kann an vielen Stellen meine Sicherheit auch meiner kompletten Datenverkehre damit. Das ist schon mal gut. Also so Sachen wie DNS-Spoofing, Cache-Poisoning und so weiter, das sind alles Probleme der Vergangenheit. Und das sind bekannte Einfallstore. Zum Beispiel auch übrigens hier für so Sachen wie DDoS-Attacken und ähnliches. So, also das heißt, wir haben hier wirklich einen echten Sicherheitsvorteil, nicht nur für E-Mail. Und, was für mich noch viel wichtigerer Punkt ist, andere Länder machen das vor. Mhm. Also es kann hier keiner behaupten, das geht nicht, weil, sorry, wir haben bei uns in Deutschland Stand jetzt, das ist eine ganz, ganz traurige Zahl, gerade mal 4%. Andere Länder liegen da wirklich um das Zehnfache drüber. Also für mich so ein schönes Beispiel hier, Dänemark 54%, Tschechien 48%, Schweiz 51%, Niederlande 51%. Also es kann keiner sagen, dass das nicht geht.
Aber wie kommt das? Also warum sind die da so viel besser?
Ich vermute einfach deshalb, weil dort entsprechend das Ganze auch gepusht wurde, weil einfach auch seitens entsprechender Kampagnen, entsprechender Regierungsthematiken, das dort entsprechend auch in die Firmen reingetragen wurde. Wir könnten das auch machen, aber ganz ehrlich, wir wollen doch nicht die Keule nehmen. Wir wollen tatsächlich mal wirklich das ohne Regulierung versuchen und mal gucken, wie viel wir gemeinsam erreichen können. Da haben Firmen dann auch viel mehr Freiheit, sich das so einzuteilen, dass es für sie gut passt, ohne dass gleich immer wieder ein Prüfer hinten dran steht, der dann mit der Checkliste einen Haken dran macht und dann der Nachweis bei uns abgegeben werden muss. Lieber eine Hall of Fame und erstmal alle loben, die es machen.
Ja, jetzt wird ja oft gesagt, es mangelt gar nicht unbedingt an Wissen, sondern eigentlich an Zuständigkeiten. Ne? Wie kann man denn Unternehmen, Organisationen dabei unterstützen, eben auch Verantwortung für sichere E-Mail im Unternehmen, in der Organisation strukturell zu verankern?
Also für mich an dieser Stelle immer diese erste ganz wichtige Säule unserer Cybernation-Strategie, die da lautet, Cybersicherheit auf die Agenda bringen. So, und auf die Agenda heben vor allen Dingen der Chefinnen und Chefetagen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht an der Stelle darum, dass auch in einem Vorstand, in der Geschäftsführung verstanden ist, dass Cybersicherheitsthemen wichtig sind. Und zwar nicht nur im Abstrakten, sondern gerne auch mit einem Gefühl dafür, was das bedeutet. Was bedeutet es tagtäglich von Tausenden, Hunderttausenden, je nach Organisationsgröße, Phishing-E-Mails angegriffen zu werden? Und was bedeutet es, wenn eine davon durchkommt? So, diese Risiken müssen verstanden sein. Und dann ist, glaube ich, auch das Verständnis an dieser Stelle dafür da. Natürlich braucht es eine entsprechende Verankerung innerhalb des Unternehmens. In einem KMU sieht es aber zum Beispiel anders aus als bei einem E-Mail-Provider, bei einem Konzern. Das hängt natürlich immer ganz davon ab, wo es wirklich hinkommt. Für mich ist wichtig, es muss eine verantwortliche Stelle geben. Die ist in so einem Fall sicherlich immer in der Nähe der IT gut aufgehoben, aber es braucht Verantwortung dafür aus der Geschäftsführungsvorstandsebene von den Menschen, die überhaupt in der Lage sind, auch zu sagen, ja, es ist uns wichtig. Und wir geben dafür eben halt auch die entsprechenden Mittel und Ressourcen auf. Und ich sag's nochmal, die Investition lohnt sich immer, denn ein erfolgreicher Phishing-Angriff ist viel teurer als Einführung von DNSSEC, von SWF, von all diesen ganzen Sachen zusammen. In der Tat.
Jetzt mal ein bisschen weg von der Initiative, nochmal eine etwas allgemeinere Frage zum Thema E-Mail-Sicherheit. Wie bewertest du denn die Rolle von KI und anderen neuen Technologien für die E-Mail-Sicherheit in den nächsten Jahren? Bedeutet das eher Risiko oder auch Chance?
Also zunächst mal ist es jetzt für ganz konkret das Problem, das wir hier angehen wollen, nämlich das Phishing-Problem, erstmal in der Risikokategorie. Aus dem einfachen Grund, man kann damit E-Mails wirklich täuschend echt machen. Das sieht wirklich aus wie von meiner Bank. Das ist personalisiert. Das nimmt sogar vielleicht, wenn Sie vorher noch mal irgendwo Daten klauen konnten, Bezug auf irgendwas, was ich vor kurzem mit meiner Bank gemacht habe. Wenn natürlich ich ein Anschreiben von der Sparkasse bekomme und ich bin bei der Deutschen Bank, wird das nicht funktionieren. Das ist schon klar, um mal zwei willkürliche Beispiele zu nennen. Aber wenn ich eben halt bei einer bestimmten Bank bin und die vielleicht noch wissen, ich habe vor kurzem irgendeine Zahlung gemacht, weil sie an irgendeiner anderen Stelle Daten geklaut haben, in irgendeinem Online-Shop, dann klingt das täuschend echt. Und dann klicke ich da ganz schnell drauf. Da kann ich auch gar nichts dafür. Das wird jedem von uns irgendwann mal irgendwie passieren. Und das kann KI. Das macht die Dinger so täuschend echt, so personalisiert und das vollkommen automatisiert. Da setzt sich ja niemand mehr hin und schreibt diese Phishing-E-Mail. Sondern das passiert automatisch. Und genau da wird uns KI ein Stück weit bedrohen. Und deswegen ist E-Mail-Sicherheit so wichtig, weil dann kann niemand mehr den Sparkassenabsender fälschen. Das ist halt entsprechend der Punkt. Oder den Deutsche Bank oder den Example.com. Völlig wurscht. Und das ist das, worum es uns an dieser Stelle geht. Und für uns muss jetzt die Kunst auch darin bestehen, KI auch für die Verteidigung zu nutzen. Das heißt, Auffälligkeiten sofort rauszufiltern, das Ganze gut zu verteilen, per KI in unsere Verteidigungsprozesse zu integrieren. Zum Beispiel, indem wir solche Sachen automatisch rausfiltern.
Mhm. Jetzt ist dein Hauptappell, finde ich, eigentlich an die Unternehmen ja schon mehrfach angekommen, dass einfach alle mitmachen müssen. Aber trotzdem hast du jetzt zum Schluss nochmal die Gelegenheit. Was wünschst du dir denn von IT-Verantwortlichen, Führungskräften und Partnern, um eben gemeinsam wirklich einen Durchbruch bei der E-Mail-Sicherheit zu schaffen?
Also ich wünsche mir natürlich, dass die Verantwortlichen wirklich verstehen, ja, es ihnen quasi wie Schuppen von den Augen fällt, wie unausweichlich genau diese Schutzmaßnahme eigentlich ist. Weil wirklich ein Großteil aller Angriffe, inklusive Ransomware-Angriffe, staatliche Angriffe, also zumindest ein signifikanter Anteil, werden nach wie vor über Phishing-E-Mails eingeleitet. Da geht's los. Das ist der Anfang der Kette. Und der einzig wirksame Schutz gegen Phishing ist, wenn die Phishing-E-Mail gar nicht erst beim Nutzenden ankommt. Das müssen wir uns klar machen. Der wichtigste Schutz ist, der wirksamste Schutz ist, wenn die E-Mail gar nicht erst ankommt. Und die Unternehmen haben jetzt die Gelegenheit und auch die Verantwortung, das gemeinsam mit uns anzugehen. Macht mit, wir freuen uns auf euch.
Vielen Dank, BSI-Präsidentin Claudia Plattner, für diese Einschätzung zum Thema E-Mail-Sicherheit. Die E-Mail soll sicherer werden. Das ist das Ziel einer gemeinsamen Initiative vom BSI und unter anderem auch dem ECO. Und ja, wir unterstützen Unternehmen dabei, dass wir gemeinsam es endlich schaffen, weniger Phishing und mehr E-Mail-Sicherheit in unsere E-Mails zu bekommen. Weitere Infos zur Initiative gibt es natürlich auf der Website des BSI, aber auch auf der Website vom ECO. Alle Links packen wir auch nochmal mit in die Shownotes und auch eine Info dazu, wie man in die viel erwähnte Hall of Fame vor allem kommt. Dankeschön.
Okay, also die Hall of Fame ist mehr als nur eine Auszeichnung. Sie steht für einen klaren Wettbewerbsvorteil, denn sichere digitale Kommunikation schützt nicht nur Geschäftsprozesse und Kundendaten, sondern stärkt auch das Vertrauen in die digitalen Dienste nachhaltig. Ja, mir hat Direktorin Julia Janssen-Holdig im Interview erklärt, warum die CSA mit ihrer Zertifizierung Vertrauen im kommerziellen E-Mail-Versand schafft, wie Standards konkret in die Praxis umgesetzt werden und weshalb die Hall of Fame tatsächlich, auch aus Sicht der Unternehmerinnen und Unternehmer, ein wichtiges Signal für die gesamte Branche ist.
Im Gespräch.
Julia Janssen-Holdig ist leitet seit 2017 die Certified Senders Alliance, kurz CSA, beim ECO, Verband der Internetwirtschaft. Mit ihrem Team arbeitet sie daran, die Qualität und Sicherheit der E-Mail-Kommunikation zu stärken und Unternehmen bei der Umsetzung technischer Standards zu unterstützen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen bin ich sehr froh, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hi Sven, ich freue mich sehr.
Julia, warum hat das BSI das Jahr 2025 als E-Mail-Sicherheitsjahr ausgerufen? Gab es da irgendwelche Kippwerte, die das Thema dringender gemacht haben als sonst? Weil ich meine, ich erinnere mich, wie lange ist es her? 15 Jahre? Da gab es ja die DE-Mail-Debatte und wir wollten ja alle Ende zu Ende verschlüsseln und dann aber irgendwie doch nicht.
Genau. Also ich kann auch sagen, ich bin seit über 10 Jahren bei der CSA und tatsächlich gibt es auch viele dieser Sicherheitsstandards, die jetzt da im Fokus stehen, tatsächlich auch seit genau dieser Zeit. Also ich bin da bei dir. Jeder Tag später als heute sozusagen ist doof. Von daher denke ich, ist es auf jeden Fall jetzt der richtige Zeitpunkt, besser als später. Ich denke, das E-Mail-Sicherheitsjahr ist ausgerufen worden, weil es eben im BSI da die Vision gibt, die Cybernation Deutschland zu schaffen. Und Cybersicherheit wird dort als gesamtstaatliche Aufgabe gesehen, die wir nur alle gemeinsam bewältigen können. Das finde ich auch richtig so. Ich denke, das BSI hat es richtig gemacht, sich mit Partnern, mit starken Partnern, die Kompetenzen in diesen Bereichen haben, auf Augenhöhe zusammenzusetzen und auch die Unternehmen auf Augenhöhe hier mitzunehmen. Kipppunkte, naja, also in der digitalen Welt, da läuft viel über den Kommunikationskanal E-Mail.
Ja.
Und deshalb ist er einfach eine attraktive Zielscheibe für Cyberkriminelle. Letzten Freitag gab es eine Pressekonferenz im ECO Berlin Office und da wurde eben auch präsentiert, dass hier ein Schaden 2024 von 179 Milliarden Euro entstanden ist durch Cybercrime, wenn wir überlegen, dass 90% dieser Angriffe über E-Mail starten und dass es international ungefähr 360 Milliarden versendete wow. E-Mails täglich gibt, dann wird einem langsam bewusst, worüber wir hier eigentlich sprechen.
Und das Problem bei der Sicherheit ist ja immer, das schwächste Glied ist damit auch immer gerne das Einfallstor. Und das kann in dem Fall ja auch wirklich, ich sag mal, Tante Erna zu Hause sein, die sich eben nicht mit dem Thema E-Mail beschäftigt hat und im Endeffekt quasi über ihren E-Mail-Account dann auf einmal zum Verteiler von Schadsoftware oder was auch immer werden kann. Und deswegen macht es total Sinn, da mit der E-Mail oder der sicheren E-Mail an der Basis anzusetzen. Und dennoch ist es ja so, gerade wenn wir jetzt mal ins unternehmerische Umfeld kommen, da sind ja viele, gerade die kleineren, schnell von technischen Richtlinien überfordert. Was sind denn aus eurer Sicht die größten Stolpersteine bei der Umsetzung der BSI-Maßnahmen, jetzt die E-Mails erstmal sicher zu machen? Und wo können Unternehmen unkomplizierte Unterstützung finden? Also die richtigen Tools, die richtigen Ansprechpartner. Wie machen wir die auch kleinen und mittelständischen Unternehmen E-Mail sicher?
Also kurz nochmal zu Tante Erna. Ich bin da bei dir. Also natürlich ist hier der langsamste in dieser Hinsicht erstmal der erste Angriffspunkt. Aber die sind so gut mittlerweile, dass auch aus meinem Team ganz offen und ehrlich gesprochen hier schon Leute drauf reingefallen sind. Also
okay.
Die Angriffe
sind wir nicht alle ein bisschen Tante Erna?
Wir sind alle doch tief im Herzen ein bisschen Tante Erna. Vor allem, wenn wir unter Stress und unter Zeitdruck stehen. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir hier alle entspannt und aufmerksam vorm Rechner sitzen, das ist aber nicht. Die nutzen ja gezielt Momente, wo man mal schnell am Handy guckt, ach das, ne, zack, zack, und zack hat man draufgeklickt und es ist.
Oder sie suggerieren einen Zeitdruck, ne? Jetzt ganz schnell reagieren,
ganz
weil sonst
genau.
passiert das ganz Schlimme und dann reagiert man und dann passiert erst das Schlimme.
Das kommt noch hinzu und das ist richtig blöd. Also das zum Thema auch Überforderung, ne? Wir sind alle ein Stück weit überfordert hiermit. Aber naja, also natürlich sind Unternehmen, fühlen sich vielleicht ein bisschen überfordert. Das ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man mir jetzt sagen würde, Julia, du schreibst in 4 Wochen eine Mathe-Klausur und ich weiß, es gibt kein Zurück. Also der Termin steht. Ja, aber jetzt nur, um das Gefühl nachvollziehen zu können, ne? Weil das, was da empfunden wird, ist ja sozusagen ein plötzlicher Druck, dass die auch tatsächlich umgesetzt werden müssen. Das war nicht immer so. Diese Standards gibt es seit vielen, vielen Jahren zum Teil. Und es hat sehr lange eben einfach keinen Fokus auf diese Standards gegeben. Die wurden nicht kontrolliert, in Folge nicht hinreichend implementiert. Und es war eine Gewohnheit, dass E-Mail einfach lief. Und zwar kostenlos meistens für viele. Ne? E-Mail ist kostenlos und ach ja, die kann ich einfach schicken, die kommen schon an. Naja, und jetzt gibt es langsam aber sicher doch die Erkenntnis bei vielen Unternehmen, dass dem nicht mehr so ist, sondern dass sie eben diese Sicherheitsstandards implementieren müssen. Und meiner Meinung nach müssen diese Unternehmen, die sich überfordert fühlen, hier als ersten Schritt auch sich klar werden, dass sie Budget einplanen müssen für diese Themen, weil alleine ist es oft nicht möglich, gerade für kleine Unternehmen. Aber es gibt mit Sicherheit viele Partner, ein super Netzwerk, was hier unterstützen kann.
Also insofern aktiv werden, auch wenn man sich überfordert fühlt, weil wenn der Mathe-Klausurtermin steht, dann bleibt einem nichts übrig als lernen oder sich einen Nachhilfelehrer zu besorgen. Ne? So ist es dann halt einfach.
Und der erste Schritt ist, glaube ich, erstmal sich bei dem Thema der Mathe-Klausur, sehr unangenehmes Thema, zu bleiben, erstmal zu schauen, was muss ich überhaupt lernen? Ne? Also erstmal sich einen Überblick verschaffen über das, was hier ansteht. Und das ist mit Sicherheit im Eco, mit dem Netzwerk an Unternehmen und Partnern, was wir haben, sind wir hier eine gute Quelle.
Versuchen wir das Ganze mal zu drehen. Ist es vielleicht auch, ich sag mal, ein Feature und nicht ein Bug, wenn man erst jetzt anfängt, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen und quasi so beim aktuellen Stand der Technik überhaupt erst einsteht und nicht auf, ich sag mal, jahrzehntelang gewachsene Systeme setzen muss? Also wenn man jetzt als KMU, sage ich mal, im Gegensatz zu großen Konzernen sagt, okay, ist jetzt für mich auf dem Thema, ich fange mal an, weißes Blatt Papier, und hat das Vorteile?
Ja, klar. Also wenn wir jetzt KMUs und Konzerne hier vergleichen, dann ist es auf den Fachkonferenzen, wo wir unterwegs sind, gerade auch so international, wird bei den KMUs häufig vom Longtail gesprochen. Ne, das ist so, wie kriegen wir die Tante Ernas mit hier? Also ich meine, Tante Emma-Laden, nicht die Erna, die Privatperson, sondern den Tante Emma-Laden.
Tante Emma-Laden, ne? Klar.
Genau, wie bekommen wir den hier mit? Die KMUs sind auf der einen Seite nicht so sehr gewohnt, diesen regulatorischen Druck, ne? Den kennen die nicht so sehr wie große Unternehmen. Infolge fehlt es an Personalbudget, aber sie können natürlich schneller und agiler handeln und pragmatisch handeln, im Gegensatz zu Konzernen, die eben andere Probleme haben, nämlich, dass sie einfach, wie du gesagt hast, zum Teil hier Infrastrukturen von akquirierten Unternehmen implementieren müssen, dass sie auch kulturelle Unterschiede haben, je nach Land, oder eben auch dem Thema CEO-Fraud hier sehr stark ausgesetzt sind. So kann man das, denke ich mal, so ein bisschen umreißen.
Jetzt kommen wir mal zu euch, zur Certified Senders Alliance. Die steht ja seit vielen Jahren für vertrauenswürdige E-Mail-Kommunikation. Jetzt gibt's die Kampagne E-Mail-Sicherheitsjahr 2025. Welche Rolle spielt ihr da und der auch der Eco-Verband konkret bei der Umsetzung und Unterstützung der Kampagne?
Der Eco-Verband spielt in meinen Augen die Rolle, wie eben schon gesagt, dass es der erste Anknüpfungspunkt ist für ein Netzwerk, dass auch kleine Unternehmen hier einfach hinkommen können und wirklich einmal in den Wald rufen, was für Probleme sie haben, und sie werden mit Sicherheit gehört, ob es jetzt auf einem Event ist, ob es im direkten Gespräch ist. Dort kann ich nur empfehlen, eben auch den Kontakt aufzunehmen. So ganz allgemein gesprochen, für alle Themen, die hier in den technischen Richtlinien enthalten sind und das Thema E-Mail-Sicherheit betreffen. Bei der CSA sind wir etwas spezifischer unterwegs. Wir fokussieren das Thema E-Mail-Zustellbarkeit. Das heißt, wenn wir jetzt mal so an einem Beispiel uns orientieren, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung, ne, auf die ich warte, zum Beispiel von einer E-Commerce-Bestellung, die soll sicher auch ihren Zielort, nämlich die Inbox des Empfängers, erreichen. Dann gucken wir uns sehr stark an, okay, was passiert auf diesem Weg dorthin? Und wir haben einen Kanal etabliert für legitime E-Mail-Kommunikation. Das heißt, wir haben zertifizierte Versender und wir haben Mailbox-Provider und andere Security-Partner. Und wir ermöglichen dort auch einen Datenaustausch. Das heißt, die Mailbox-Provider bekommen mit einer Liste zertifizierter Unternehmen sozusagen technisch gesehen den Reputationshinweis, hey, guck mal, die wissen, was sie tun. Und wir bekommen im Gegenzug, nicht nur wir, sondern auch die zertifizierten Unternehmen, eben auch Daten, die ein Monitoring ermöglichen. Das heißt, zertifizierte Versender können hier mit unseren Daten tatsächlich wirklich Licht anknipsen und sagen, oh, warum habe ich denn diese Probleme? Ach, ich habe hier ein Problem bei der DKIM-Implementierung. Da ist mir wohl irgendwas, ist mir hier entglitten, kann passieren. Denn selbst wenn man DKIM auf dem Schirm hat als Authentifizierungsstandard, dann kann es trotzdem mal passieren, dass eine Konfiguration nicht korrekt ist. Und das sind so die Details, in die wir auch eintauchen können, da wir eben diese Daten erhalten.
Ich kriege hin und wieder mal so D-Mark-Hinweise, ja, also wo ich mich dann wundere, hä, was habe ich jetzt was falsch gemacht oder hat der Versender was falsch gemacht oder wo ist jetzt mein Problem? Damit muss ich mich mal auseinandersetzen, wenn die nächste kommt. Das lerne ich zumindest jetzt schon mal aus unserem Gespräch. Jetzt ist es ja so, der Mensch an sich ist ein Gewohnheitstier und faul ist er sowieso, aber wir spielen auch alle gerne und deswegen ist es immer schön, wenn man den Menschen so kleine Belohnungen wie, ne, du machst diese Quest und kriegst dann die Questbelohnung, also kleine Incentives in Aussicht stellt. Und jetzt hat das BSI die Hall of Fame gegründet quasi. Ja, ist nicht die Hall of Fame of Rock'n'Roll, aber vielleicht die Hall of Fame of E-Mail Security. Ist sowas sinnvoll? Also hilft es sozusagen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern da irgendwie zu sagen, okay, und jetzt, da wollen wir rein. Das ist für uns nochmal ein Gütesiegel, wenn wir da mit dabei sind?
Ich denke ja. Also Awareness ist meiner Meinung nach der Startpunkt, mit dem es hier losgehen muss. Und es ist eine Möhre, die wirklich als erstes so hingehalten werden muss, bevor man hier anfängt, mit Sanktionen zu arbeiten. Ne? Zum einen habe ich gesehen, dass es bei Yahoo und Google, die haben ja im Oktober 23 haben die Sender Requirements eingeführt. Auch erstmal rein als, es war erstmal eine Pressemeldung. Und das hat extrem gut funktioniert bei Unternehmen. Die waren direkt sehr sozusagen alert. Wir haben das sogar in den Daten bei uns dann messbar gesehen.
Okay.
Dass die DKIM-Fehler zum Beispiel zurückgegangen sind und so weiter. Also ich denke, Awareness hier ist wirklich der erste Schritt. Und wir bei der CSA machen das ja seit über 20 Jahren, dass wir ja auch unsere zertifizierten Unternehmen bei uns auf der Webseite haben. Das heißt, es ist sozusagen auch eine Hall of Fame. Das ist genau das Gleiche, was wir machen, schon immer gemacht haben. Also von daher, ja, ich denke definitiv, das ist der erste Schritt. Ich denke nicht, dass es ausreicht, weil wir müssen hier, oder wir können gar nicht mehr so weit denken, welchen Mehrwert haben Unternehmen, wenn sie diese Standards umsetzen, sondern wir müssen eigentlich denken, welche negativen Konsequenzen bleiben aus.
Ja.
Denn die Mailbox-Provider oder auch jeder Empfangende, also jeder, der E-Mails empfängt, hat ja hier auch nochmal eine Rolle, in einem Club könnte man sagen, so eine Türsteherfunktion. Ne?
Ja.
Und wenn diese Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden von Versendern, dann werden diese E-Mails entweder nicht zugestellt. Da muss man auch mal überlegen, was das für Unternehmen bedeutet in der Konsequenz, was für Geld in so E-Mail-Kampagnen fließt. Ne? Die werden einfach nicht zugestellt. Also ist das wirklich hohe Summen, die hier einfach für die Tonne sind.
Guck mal, ich habe hier so ein Beispiel, ganz aktuell, weil ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ne, mal so aus der Praxis. Ich kriege eine Mail, Preview, Report Domain, SvenOswald.info, Submitter, Enterprise.Protection.Outlook.com, Report ID, irgendwas. So, this is a DMARC Aggregate Report from Microsoft Corporation for Emails received between. Und da steht dann drin, you are receiving this email because you have included your email address in the Ruhr tag of your DMARC record in DNS for svenoswald.info. Da muss ich also was ändern. Da steht, please remove your email address from the Ruhr tag. Richtig? Da bin ich dann schon wieder ganz alleine als jemand, der sich nicht auskennt. Ne? Mit so einer Mail wissen ja die wenigsten, was anzufangen. Also ja. Kannst du mir erklären, was genau da der Fehler eigentlich ist?
Nee, da, also wenn du mir noch eine Stunde einräumst, dann können wir nochmal. Genau, das können wir dann gleich machen. Aber ich komme da nochmal darauf zurück, was ich eben gesagt hatte. Ja. Also der erste Punkt ist wirklich hier, sich im Eco zu vernetzen. In dem Fall wäre ich gerne ein erster Kontakt und zu sagen, immer, was mache ich denn hier? Ich könnte dir mit Sicherheit Empfehlungen geben für Unternehmen, die hier helfen und die dir da sagen können, was die nächsten Schritte sind.
Siehst du, genau. Und das ist eben wichtig, gerade für Leute, die dann damit nicht so viel anzufangen wissen, die auch sagen, ey, da habe ich jetzt keine Zeit für und das dann gerne mal auf die Seite legen. Aber es kann dazu führen, dass Mails, die mich erreichen sollen, mich gar nicht erreichen. Und das könnte ja ein wichtiger Auftrag oder auch ein wichtiges Kundenfeedback sein. Und das ist dann sehr schnell sehr unternehmensschädlich, richtig?
Ja, und nochmal auf diesen Punkt von eben zu kommen. Ich versuche das mal mit deiner DMARC-Thematik zu verbinden. Mhm. Also wenn man diese Authentifizierungsstandards wie SPF und DKIM zum Beispiel nicht einhält als versendendes Unternehmen, dann werden zum Beispiel E-Mails blockiert oder sie landen im Spam oder es kommen irgendwelche komischen Pop-ups in deinem Posteingang, wo du dann siehst, dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden, weil bla bla bla. So, und das sind diese Authentifizierungsstandards. Jetzt kann man mit DMARC sozusagen festlegen, also du kannst sozusagen eine Regel erstellen, wie diese empfangende Partei, also der Mailbox-Provider, mit den E-Mails umgehen soll, die sozusagen in deinem Namen verschickt worden, wo aber irgendwas nicht passt. Ja, also es ist ein DKIM-Fehler oder ein SPF-Fehler und das kannst du selber festlegen. Und dann kannst du sagen, nö, sag mir einfach nur mal Bescheid, schick mir nur den Report. Dann stehst du erstmal vor einem Berg und denkst dir, was? Diese E-Mails gehen alle in meinem Namen raus. Das ist besonders schwierig, wenn es verschiedene CRM-Systeme und so weiter gibt. Und der zweite Schritt ist dann, also wenn hier irgendwas nicht stimmt mit DKIM oder SPF, dann blockiere die einfach. Ja, somit kannst du eigentlich deine eigene Sicherheitsregel für dich spezifizieren und sagen, wie der Empfänger mit den E-Mails umgehen soll, die nicht die Sicherheitsstandards erfüllen, die von dir gesetzt worden sind.
Cool. Also das ist schon mal gut. Das gibt einem auch wieder Werkzeuge an die Hand. Man kann also selber entscheiden, wie man es haben möchte. Das ist jetzt, das ist Gegenwart. Also da müssen wir uns alle drum kümmern. Deswegen auch dieses Jahr das E-Mail-Sicherheitsjahr 2025. Aber gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du denn die größten Bedrohungen für die E-Mail-Kommunikation? Und welche Weichen müssen wir eventuell heute stellen, damit wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch als Nutzerinnen und Nutzer langfristig geschützt sind?
Ja, also erstmal vielleicht nochmal das Thema, was wir ja immer haben, was wird denn mit der E-Mail in Zukunft? Ne? Also es gibt viele, die E-Mail schon lange tot gesagt haben. In meinen Augen oder unseren Augen auch bei der CSA, wir lieben E-Mail, weil sie offen und unabhängig ist, ne? Weil wir hier nicht an bestimmte Plattformen wie Meta oder ne, you name it gebunden sind, sondern weil jemand mit einer @gmail-Adresse mit jemandem kommunizieren kann, der eine @web.de Adresse hat oder so weiter. Das ist einfach, also für mich als Gesellschaft einfach ein schönes Kommunikationstool, weil es eben offen und unabhängig ist. Und ich finde, wir müssen uns deshalb wirklich darum bemühen, dass dieser Kanal uns allen erhalten bleibt. Was es jetzt gerade für Entwicklungen hier gibt, die haben mit Sicherheit sehr viel mit KI zu tun. Mhm. Zum einen für E-Mail positiv, dass das ganze Thema der Websuche sich durch Ads monetarisiert hat, langsam in Richtung Chatbots geht, ne? Und dass sich so Content-Unternehmen auch langsam überlegen müssen, wie sie ihre Kunden erreichen. Da kann E-Mail nochmal, also in meinen Augen, eine große Rolle spielen, weil sie eben diese direkte Kommunikation ermöglicht. Aber auch durch KI getrieben, die größte Bedrohung natürlich, Phishing wird immer besser, immer personalisierter. Das hat ja mittlerweile Charakterzüge von Profiling, ne? Dass dann auch zusammen mit Deepfake, wo Foto oder Video automatisiert Kampagnen verschickt werden können. Dann haben wir zentrale Mail-Cloud-Plattformen, wo mit einem Angriff sehr viele Konten betroffen sein könnten. Also das sind so die Bedrohungen, die ich sehe. Und auf der anderen Seite müssen wir Nutzer genauso wie Unternehmen ja einfach enablen sozusagen, zu gucken, was sind die Punkte, wo müssen sie einfach drauf achten, was für Standards müssen sie umsetzen. Wir müssen immer am Ball bleiben. Und für Unternehmen bedeutet das, glaube ich, ja, der Übergang vom Blindflug in ein kontinuierliches Monitoring von bestimmten Indikatoren.
So, machen wir es mal ganz groß. Das BSI hat das Jahr 2025 als E-Mail-Sicherheitsjahr ausgerufen. Wir in diesem Podcast rufen das Jahrhundert als E-Mail-Sicherheitsjahrhundert aus, weil das Thema E-Mail-Sicherheit wird uns zukünftig weiter und vielleicht auch noch viel mehr beschäftigen. Ich mache mir nicht ganz so viele Sorgen, weil Julia Janssen-Holdig von der Certified Sender Alliance, kurz CSA, beim ECO da mit dabei ist, dafür zu sorgen, dass die ganze Sache sicherer wird und es mittlerweile auch wirklich alle auf der Fahne haben, inklusive Frau Plattner vom BSI mit dem Thema Cybernation Deutschland. Da müssen wir hin, aber da müssen wir eben auch wirklich alle mit. Wie es funktioniert, haben wir in dem Gespräch ganz gut erfahren und vor allem, an wen man sich wenden kann. Dafür vielen Dank, Julia.
Sehr gerne. Vielen Dank, Sven.
Ja, also die Certified Senders Alliance setzt sich tatsächlich schon seit über 20 Jahren jetzt unter dem Dach des ECO für ein vertrauenswürdiges E-Mail-Ökosystem ein. Und wer auch schon richtig lange beim ECO mitgestaltet und Experte beim Thema E-Mail ist, das ist André Görmer. Er ist Leiter der ECO-Kompetenzgruppe E-Mail.
Genau, und weil es so ist, habe ich mit André mal darüber gequatscht, warum E-Mail-Sicherheit für Unternehmen ein echter Wettbewerbsfaktor ist. Und er hat mir auch verraten, wie die Kompetenzgruppe E-Mail-Unternehmen ganz handfest und praxisnah bei der Umsetzung unterstützt.
Im Gespräch.
Ja, und da ist er, André Görmer. Er kennt sich wie kaum anderer mit dem Thema E-Mail aus, als Leiter der Kompetenzgruppe E-Mail beim ECO und Senior Director Global Service bei MAP bringt er spannende Einblicke aus Verband und Unternehmen mit und darauf freuen wir uns jetzt sehr. Hallo André.
Hallo Sven, freut mich.
So, André, du leitest die Kompetenzgruppe E-Mail beim ECO. Was sind aus deiner Sicht denn aktuell die drängendsten Herausforderungen im E-Mail-Ökosystem und wie geht ihr in dieser Gruppe diese an?
Ja, ist eine interessante Frage, weil in dem Sinne spannende Themen gibt es überall und Herausforderungen natürlich dementsprechend folgend. Aktuell im Ökosystem ist es halt mehr Richtung Sicherheit und Zustellung. Also sprich, am Ende des Tages wollen halt die Unternehmen ihre E-Mails zustellen, aber auch natürlich der Endverbraucher. Und hier hat sich halt in letzter Zeit halt viel getan. Zum Beispiel auch Google, Yahoo haben die Regularien angepasst. Aber auch, was wichtig ist, ist natürlich auch die Sicherheit und wie kann man diese darstellen. Und hier gibt es halt technische Entwicklungen, die in dem Sinne nicht neu sind, aber so halt noch nicht umgesetzt worden. Beispiele sind halt am Ende die DMARC, was halt Richtung Domain-Sicherheit halt geht. Früher war es halt mehr über SPF und DKIM und das hat man halt zusammengeführt. Und was halt viel halt einfach passiert ist, dass man, wenn natürlich kein Zwang dahinter steckt, nicht diese technischen Richtlinien halt wahrnimmt und umsetzt.
Ja, Klassiker, ne? Wie bei der DE-Mail damals. Ja,
genau.
Nice to have, macht aber keiner. Bedeutet ja ein bisschen Arbeit.
Genau, bedeutet Arbeit und dann halt auch, wo ist gleich der Nutzen halt. Und natürlich, Arbeit bedeutet auch natürlich immer Investment und wir wissen ja heutzutage, dass natürlich Investitionen eher zurückgehalten werden. Und daher ist es halt da die Herausforderung, die sich da einfach halt mitbringt. Also wenn man halt bei uns in der Gruppe halt redet mit denen, die in der Technik sitzen und das Ganze umsetzen müssen, die wollen natürlich, aber wenn natürlich der finanzielle Support halt nicht da ist, ist es natürlich dann am Ende auch schwer.
Jetzt ist ja im Rahmen des E-Mail-Sicherheitsjahres 2025 sozusagen ausgerufen worden, auch ein starkes Zeichen für mehr Awareness zu setzen, klar, und eben auch für die technische Umsetzung der schon längst vorhandenen Sicherheitsstandards. Aus deiner Sicht, wie bewertest du denn die aktuellen Umsetzungsraten von den Technologien wie zum Beispiel DMARC? Und was ist jetzt aus deiner Sicht der dringendste Handlungsbedarf?
Die Umsetzung in der Hinsicht hat sich natürlich allein durch die Initiative halt verbessert, weil natürlich dadurch halt die Awareness, wie du schon angesprochen hast, gesetzt wurde. Weil E-Mail wurde so ein bisschen als ja gegeben genommen und keiner so richtig hat mehr den Fokus drauf, aber es ist immer noch das wichtigste Medium. Und daher ist halt die Umsetzung immer noch in Deutschland, sag ich mal, bisschen hinterher im Vergleich zum europäischen Vergleich. Und da gibt es noch genug zu tun. Wenn man jetzt einfach mal hernimmt, was jetzt innerhalb von einem Jahr passiert ist und die knapp 150 Unternehmen, die sich jetzt beim BSI auf die Hall of Fame gesetzt haben, ist natürlich schön. Aber wir wissen alle, dass es natürlich mehr wie 150 Unternehmen in Deutschland halt gibt und da noch Handlungsbedarf da ist.
Ist noch Luft nach oben, sagen wir mal vorsichtig.
Genau, da ist noch Luft da oben. Und ist ja auch so ein Zielwert, den man sich ja halt auch ein bisschen setzt. Aber wenn man halt nichts tut, passiert ja auch nichts. Und, und daher war das halt natürlich so ein Anstoß. Und natürlich ist der Handlungsbedarf nach wie vor da Richtung SPF, DKIM und DMARC, sodass man halt sicherstellt, dass Domain gesichert ist und auch der Endverbraucher oder der am anderen Ende des Schreibtisches sitzt, sicherstellen kann, dass die E-Mail auch von denjenigen gekommen ist.
So, jetzt kommen wir mal zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die bestimmt noch nicht alle dabei sind in der Hall of Fame, weil da haben wir auch deutlich mehr als 150. Wie können wir die dazu bewegen, ihre E-Mail-Sicherheit wirklich ernst zu nehmen? Und wie könnt ihr da vielleicht mit der Eco-Kompetenzgruppe helfen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich nicht jeder hat riesen Technikabteilung oder interne IT-Abteilung. Und auch kleinere Unternehmen können genau diese Schritte halt gehen. Wir von der Kompetenzgruppe haben dementsprechend Materialien zur Verfügung gestellt, die auch auf der Eco-Website abrufbar sind. Man kann sich aber natürlich auch ganz gut an den BSI, an den technischen Richtlinien entlanghangeln. Und der BSI selber hat auch Materialien zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich kann man erstmal einfache Schritte halt gehen. Also man kann erstmal gucken, hat man SPF und DKIM aktiv auf seiner Domain, dann kann man auch langsam DMARC starten. Man muss nicht gleich die Reject Policy, also man muss nicht gleich alles abschalten, sondern man kann erstmal beobachten und schauen, okay, was kommt halt rein, wo muss ich vielleicht halt was tun, um halt dementsprechend stringenter zu werden über die Zeit. Und das wären so erstmal die einfachsten Schritte. Wenn man dann halt Hilfe oder Unterstützung braucht, kann man sich natürlich über den BSI, aber auch natürlich hat der Eco Anlaufstellen, wo man dementsprechend weitere, detailliertere Rückmeldungen bekommt.
Jetzt habt ihr letztes Jahr im Eco mit der Kompetenzgruppe E-Mail eine Initiative zur Stärkung der E-Mail-Sicherheit gestartet. Die Planungsphase lief im zweiten Halbjahr und am 22. August ist die dann offiziell live gegangen. Kannst du schon ein paar Einblicke geben? Was waren die wichtigsten Schritte bis hierher? Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt und wie geht's weiter?
Ja, guter Punkt. Am Anfang muss man erstmal sagen, es war nicht so ganz klar, was, sagen wir mal, mit so einem E-Mail-Sicherheitsjahr überhaupt bezweckt werden soll. Also einerseits ist es natürlich positiv, dass auf einmal die E-Mail über den, sagen wir, Schirm der Cybernation, die Deutschland hier ausgerufen hat, ein Teil halt ist und die Frau Plattner, die Präsidentin vom BSI, gesagt hat, okay, 2025 ist das E-Mail-Jahr. Mhm. Und so sind wir erstmal 2024 gestartet, um zu sehen, okay, was kann man da überhaupt tun? Weil wir wissen alle, im deutschen Raum ist es manchmal nicht so einfach, mit Initiativen zu kommen, wenn nicht zwingend eine Gesetzesgrundlage da ist. Warum soll ich überhaupt was tun? Und da haben wir halt 2024 eigentlich erstmal angefangen, auf Basis, was wir halt schon über die Jahre mit dem BSI und den technischen Richtlinien aufgesetzt haben, zu einer Kampagne umzuwandeln. Und da war es halt eigentlich am Anfang, erstmal muss man sich finden zwischen Eco und BSI, wie soll das Ganze aussehen, ist natürlich auch Verwaltungsapparat mit dabei. Aber was halt das Spannende am Ende jetzt war und über die letzten Monate, ist halt die Zusammenarbeit. Mhm. Und das ist egal, weil ob es halt politisch getrieben oder über Verbandsarbeit oder auch von meiner Seite, ich komme aus der Wirtschaft, arbeite für einen Online-Anbieter und da hat man unterschiedliche Perspektiven halt drauf. Wichtig war aber, dass man am Ende einen Strang gezogen hat und die Basis, die halt da ist, über die technischen Richtlinien, natürlich erstmal über die größeren Unternehmen, also auch wie eine GMX, eine T-Online, Deutsche Telekom, aber auch eine Zalando und andere Unternehmen, die oder eine Lufthansa, die genauso drauf aufgesprungen sind, ja, und halt die technischen Richtlinien umgesetzt haben. Das hat eigentlich gezeigt, dass Zusammenarbeit in Deutschland immer noch wichtig ist und da ist, um solche Dinge halt voranzubringen.
Jetzt wird ja E-Mail milliardenfach täglich genutzt. Das Sicherheitsjahr E-Mail 2025 wird auf jeden Fall helfen, dass sich alle an irgendeiner Stelle mal wieder Gedanken machen, was tue ich da eigentlich und was ist das eigentlich für ein digitales Mittel? Was glaubst du denn, wie wichtig die Rolle der E-Mail für so ein Rückgrat der digitalen Identität und der digitalen, ja, Gesellschaft auch zukünftig ist?
Ja, die E-Mail an sich ist ja immer noch der zentrale Zugang zu den meisten Online-Services. Also man nutzt ihn als Login oder überhaupt erstmal einen Account irgendwo zu erstellen. Klassisch natürlich dann auch, braucht man die E-Mail manchmal auch noch als zusätzlichen Verifizierungspunkt. Daher ist die Rolle in deren Sicht, ändert sich halt nicht. Es wird natürlich wie immer, kommen andere Kanäle dazu oder es werden auch Services entwickelt, wo die E-Mail in dem Sinne nicht der zentrale Punkt sein muss, was ja auch okay ist.
Ja, mittlerweile gibt man dann bei Accountbildung dann halt eine Handynummer an oder so zum Beispiel. Das ist ja nicht, genau, mehr eine E-Mail-Adresse, aber letztendlich eine Mail kriegst du dann trotzdem noch, wenn irgendwas nicht läuft.
Genau, und daher ist es ja eigentlich ein zusätzlicher Kanal, was halt E-Mail geschafft hat über die Jahre und sie wurde ja oft totgeredet und braucht man nicht mehr und die Messenger lösen sie halt ab. Das ist ja in dem Sinne nicht passiert. Und in der Hinsicht, was ja auch noch ein Punkt ist, die E-Mail gehört ja in dem Sinne auch nicht nur einem Unternehmen, sondern es sind halt mehrere Unternehmen, die E-Mail-Accounts, E-Mail-Adressen anbieten, wo der, ja, User ja auch die freie Wahl hat, welchen Anbieter er am Ende nutzt. Und das ist ja auch noch eine Stärke der E-Mail.
Du bist jetzt E-Mail-Experte. Wie würdest du dir denn für unsere Zukunft die E-Mail wünschen? Also was muss sich verändern, sollte sich verändern, egal ob jetzt technisch, rechtlich oder kulturell? Also sagen wir mal so, wenn jetzt alles gut geht, dann wird dieses Jahr die E-Mail wieder in den Fokus, ins Bewusstsein der Leute kommen, dass das eben ein wichtiges, ein freies, ein demokratisches, aber eben auch ein sicheres Kommunikationsmittel ist. Damit haben wir schon mal viel geschafft, ne? Aber was darüber hinaus wünschst wünschst du dir?
Das Schönste wäre, wenn Ebel einfach natürlich wie über die letzten Jahre einfach seine Daseinsberechtigung behält und die angesprochenen Themen wie die Sicherheit am Ende, dass diese halt mehr in das Bewusstsein halt reingeht, weil man sieht es halt einfach, dass der Kanal weiterhin stark genutzt wird, aber natürlich auch missbraucht wird. Und daher ist es halt wichtig, dass für Unternehmen halt der Einstieg halt einfach ist, um halt seine Domains halt entsprechend zu sichern. Das wäre erstmal so der Wunsch. Was vielleicht noch ein bisschen weitergeht, was halt immer noch so ein bisschen genutzt wird, ist die No-Reply-Adresse. Also sprich, das wäre so ein kleiner Wunsch, wenn man das einfach halt weglässt, weil Kommunikation ist halt nicht eine Einbahnstraße. Es geht halt immer zwei Richtungen und eine No-Reply-Adresse zeigt halt immer, dass man eigentlich gar keine Antworten haben will, aber nur versenden. Das wäre so ein kleiner Wunsch, wenn man das vielleicht noch angehen würde. Ansonsten bin ich eigentlich mit der Entwicklung des Kanals E-Mails sehr zufrieden.
Ja, dann würde ich sagen, reihen wir uns da mal ein, auch in dieser Folge hier zum E-Mail-Sicherheitsjahr 2025. Vielen, vielen Dank an André Görmer. Er ist der Leiter der Kompetenzgruppe E-Mail beim ECO. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wo wir stehen, wohin die Reise geht. André, vielen Dank.
Danke dir, Sven. Hat mich gefreut.
Ja, ich denke, wir haben jetzt wohl alle verstanden, E-Mail-Sicherheit ist heute aktueller denn je, für Unternehmen genauso relevant wie natürlich für die Nutzer und Nutzerinnen. Und für Letztere gibt es tatsächlich seit dem 23. August auch ein ganz besonderes Angebot. Auf www.einfachabsichern.de findet sich ein E-Mail-Checker des BSI. Es ist sozusagen ein Wegweiser mit 8 Tipps für mehr Sicherheit und eine Checkliste von BSI und Polizei für den Ernstfall. Alle Infos dazu und auch zur Hall of Fame und dem E-Mail-Sicherheitsjahr 2025 verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Also schaut mal rein.
Genau, und vorher erstmal alle zu www.einfachabsichern.de gehen und mal gucken, ob man selber auch wirklich sicher ist. Wie in dieser Folge erfahren, habe ich das ein oder andere komische Sicherheitsproblem mit meiner E-Mail auch identifiziert. Ich kümmere mich auf jeden Fall drum. Sichere E-Mails schützen nämlich Prozesse, Daten und das Vertrauen in digitale Dienste. Naja, und damit letztendlich uns alle. Ja, also wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, und damit sagen wir auch schon wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unsere tollen GesprächspartnerInnen. Und ja, die nächste Folge kommt in 2 Wochen. Hört mal rein. Sagt's weiter und lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Bis dann.
Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Vielen Dank. Mach's gut, Sidonie. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.